Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der letzten der AI-Serie im August 26. In den letzten Wochen haben wir uns ja intensiv mit AI beschäftigt und wir haben darüber gesprochen, warum das so wirtschaftlich völlig anders funktioniert als die klassische Softwareumgebung. Und warum gerade die AI-Demands aus meiner Sicht der richtige Einstieg für jede AI-Initiative ist. Danach haben wir uns eigentlich angeschaut, wo AI überhaupt in der Enterprise-Architektur verankert werden sollte oder könnte und wie daraus anschließend in der Solution-Architektur eine konkrete technische Lösung entsteht. Heute schließen wir diese Serie ab und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst schon über das Feedback, denn ich habe über die letzten 4 Folgen den Druck auf diese Folge, und da geht es ja um AI, Governance sehr hoch gestellt. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Unternehmen scheitern heute aus meiner Sicht sicher nicht daran, dass sie AI einsetzen oder dass sie keine AI einsetzen. Sie scheitern eigentlich daran, dass sie etwas einsetzen wollen, ohne zu wissen, wie sich diese dauerhaft steuern lässt. Und ich habe in den letzten Monaten viele Diskussionen geführt. Und immer wieder sind irgendwie Modelle und Vendors um die Ecke gekommen. Wir haben über Agents immer diskutiert. Braucht man es nicht? In welcher Form braucht man es? In welcher Ausprägung? Natürlich auch, wie viele Promptings und wie tief und wie umfangreich, oder brauchen wir sogar einen AI-Bot, der diese Promptings nochmal erstellt für die Prompting-Erstellung etc. Aber das sind eigentlich nur Details am Rande. Aber nur selten wird eigentlich dann über die Governance gesprochen. Und dem habe ich mir eigentlich erst die letzten Monate eigentlich gestellt. Und ja, das ist eigentlich schon sehr anspruchsvoll und man muss schon wissen, wie man Governance hochzieht und aufbaut. Und ich bin sicher, ich habe auch das eine oder andere noch nicht vollständig mit eingebaut oder implementiert. Aber genau das halte ich halt einfach für gefährlich, denn am Ende entscheidet nicht das beste Modell über den Erfolg, sondern die Organisation, die dahinter steht. Also schauen wir uns heute an, warum AI-Governance aus meiner Sicht kein notwendiges Übel ist, sondern eigentlich ein super Must-Have ist für alles, was du damit machen möchtest. Ja, lass uns loslegen. Kapitel 1. AI braucht halt Verantwortung. Es scheitert halt selten an Technologien. Das ist, haben wir, glaube ich, schon sehr oft so wiederholt. Es scheitert immer an der fehlenden Verantwortung. Und wenn man Verantwortung nicht gesetzt hat in seinem Leben und nicht definiert hat, dann weiß man ehrlich gesagt gar nicht, von was ich hier rede. Es horcht sich ein bisschen einfach an, dass man sagt, du bist verantwortlich, aber das ist es nicht. Es ist nicht die Person, es ist halt oft halt ein bisschen mehr. Es sind die Rollen dahinter, es sind die Bereiche dahinter, es sind sogar oft einzelne Themengebiete. Das bringt mich wieder zu dem Punkt. Ich muss mir das jetzt eigentlich mal aufschreiben. Ich glaube, ich muss die nächste Folge, und da muss ich mal sowieso überlegen, wie die nächste Serie ausschaut, aber die muss ich mit den Rollen nochmal definieren, weil sonst wiederhole ich mich hier zu oft. Lassen wir das mal stehen. Gehen wir weiter, also zur Verantwortung. Wenn wir heute irgendwo von neuen AI-Use-Cases entstehen oder wenn irgendwo AI-Use-Cases entstehen, dann passiert häufig immer das Gleiche oder dasselbe. Ein Bereich entdeckt halt ein Tool, man testet es und das erste Ergebnis schaut vielversprechend aus und dann legt man schon los. Ja, und dann heißt es aber irgendwie, nebenbei, das wollen wir jetzt auch produktiv einsetzen, aber genau an dieser Stelle beginnen meistens eigentlich die Probleme. Denn Wer entscheidet darüber, dass man das jetzt einsetzen dürfen? Und wer tragt am Schluss die Kosten? Wer bewertet den Business Value? Und wer übernimmt eigentlich die Verantwortung, wenn diese Entscheidung am Schluss auch falsch ist? Welche Konsequenzen hat das dann nachher eigentlich? Dann gibt es noch ein Entscheidungsthema, was für die Governance wichtig ist. Wer entscheidet eigentlich, welche Daten überhaupt verarbeitet werden dürfen? Und nicht alles reinpumpen und dann hoffen, dass es am Schluss schon sich irgendwie ausgeht. Die AI verändert halt nicht nur Software, sie verändert in der Organisation die Verantwortlichkeiten sehr enorm. Und sei dir bewusst, das kann schnell Köpfe rollen bedeuten. Genau deshalb reicht halt eine technische Freigabe eben halt nicht aus. Ich glaube, über Beispiele muss ich jetzt nicht großartig reden, aber es ist in der Tat nicht so einfach. Wichtig ist einfach diese, wenn, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt habe ich ihn wieder gefunden. Ich schneide das jetzt gar nicht erst raus, sonst verliere ich erst recht wieder den Faden heute. Da bin ich schon ein bisschen durcheinander. Mir geht es eigentlich so ein bisschen darum, halt, wenn halt verschiedene Bereiche gleichzeitig Sachen entscheiden und das passiert eigentlich fast ausschließlich immer, dann macht jeder sein eigenes Süppchen. Aber bei AI gibt es kein eigenes Süppchen, sondern nur ein gemeinsames. Und wenn das nicht schmeckt, dann wird das relativ schnell in den Bach runtergehen und ganz viele Euronoten verschlingen und dann, wir sprechen dann immer von unseren Tokens und noch darüber hinaus. Ja, und genau deshalb beginnen halt Governance viel früher, als viele Unternehmen glauben. Kapitel 2. Governance beginnt mit der ersten Idee. Ja. Sie beginnt halt nicht erst nach dem Go-Live, dass wir uns überlegen, was wir nicht machen sollten, sondern sie beginnt halt, sobald ich darüber nachdenke, etwas vollkommen aus der Hand zu geben, wenn man es genau nimmt, und einer digitalen Fremdsoftware in die Hände zu drücken. Das trifft es eigentlich immer recht gut, finde ich, wenn man das ausspricht. Denn viele Organisationen verbinden halt Governance automatisch mit Richtlinien und das ist ja falsch, das kennst du schon. Von meinen früheren Themen, gerade um Data Governance, habe ich es auch schon mehrfach angesprochen. Es wird halt immer mit Freigabe und Dokumentation oder irgendwie Compliance-Themen etabliert, aber ich sehe das halt komplett anders. Das ist halt die alte Welt gewesen und ich glaube, alle Leute unter euch, die Enterprise-Architektur schon länger machen als wie ich, die kennen das, dass man halt früher eigentlich nur Richtlinien definiert hat, Dokumentationen geschrieben hat dazu und dann Compliance verbunden hat oder auch selbst definiert hat und dann geglaubt hat, die Unternehmen lebt dann damit und führt das aus. Das passiert halt nicht. Ich bin halt da komme einen anderen Ansatz, komme auch aus einer anderen Welt und möchte natürlich da auch ein bisschen mehr Leben reinpumpen. Und für mich beginnt halt Governance bereits, wenn jemand sagt, wir könnten dafür doch in unserem Kontext jetzt AI einsetzen. Denn genau ab diesem Zeitpunkt müssen bereits die ersten Fragen beantwortet werden, die ich auch stelle, welchen Business Value erwarten wir eigentlich? Wie schaut denn der Return of Invest dahinter aus? Welche Business Capabilities sollen verbessert oder verändert werden? Welche Daten benötigen wir? Und vor allem, welche Risiken entstehen dahinter? Und benötigen wir das eigentlich alles wirklich oder können wir nicht einfach was anderes nutzen? Oder das, was wir haben, verbessern? Aber vielleicht erinnert dich auch diese Folge vier Folgen, die davor sind, aber vor allem in dem AI-Demand-Folge, da habe ich darauf auch schon mehrfach hingewiesen, genau auf diese Punkte. Und genau dort beginnt aber genau diese Governance. Es ist halt keine Kontrolle, sondern als strukturierte Entscheidungsfindung soll das gesehen sein. Ich glaube, wenn man das mal auch ins Unternehmen reinschert und sagt, Governance ist nicht ein Regelwerk, sondern es hilft dir, Entscheidungen zu treffen und eine Beurteilung besser zu definieren, dann hast du die Perspektive eigentlich von jedem Einzelnen schon verändert und Es wird gelebt. Ich habe hier noch ein Beispiel aufgeschrieben. Ich stelle mir Governance deshalb eher wie einen Entscheidungsprozess vor. Das habe ich ja schon ein bisschen erwähnt. Und der funktioniert so. Zuerst da machen wir ein AI-Demand. Der definiert im Endeffekt genau das, was ich in der Folge mal gesagt habe. Alle Kriterien. Ich habe ein Maturity-Level. Ich bewerte das Ganze. Ich priorisiere das Ganze. Dann wird das Ganze in ein Gremium, und das hört sich ein bisschen sehr steroid an, aber in ein Gremium beurteilt aus verschiedenen Bereichen. Vielleicht sind es auch die diese Bewertung abgegeben haben, dass dann auch die einzelnen Stakeholder dazukommen und den Demand Owner, also der, was das gestellt hat, auch Feedback dazu gibt und jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht wichtig, Business Value nicht erreicht, Bewertung miserabel, priorisiert auf minus 1500 ganz hinten, sondern eigentlich genau dieses Feedback widerspiegelt, warum und wieso, im Endeffekt auch dieses Knowledge Sharing danach zu pushen. In diesem AI-Review soll auch herauskristallisiert werden, gemeinsam, was geht man eigentlich wirklich als nächster an? Sind vielleicht Demands, die gestoppt werden müssen? Müssen Demands auch erweitert werden oder verbessert werden, um dann auch diese Reife zu erreichen, die ich möchte? Da sind wir auch wieder bei einem anderen Punkt angelangt, Reifegrad. Reifegrad dahinter, den kann man natürlich auch hinter jeder AI-Initiative stellen. Wenn das abgeschlossen ist, ist es natürlich nicht erledigt, Leute. Wir müssen noch was anderes machen. Etwas, was ich auch schon mal, glaube ich, erwähnt habe, ist, dass Organisationen Architecture Reviews benötigen. Und diese Architecture Reviews sind nicht etwas, was ich danach mache. Ich sollte es natürlich davor machen. Und sobald ich die Architektur eingreife, das heißt, in diesem Fall habe ich halt eine AI-Initiative, die einen massiven Impact auf meine Architektur, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, und natürlich hat es auf die Systemarchitektur Auswirkungen, auf meine Security hat es Auswirkungen, es hat eigentlich auf alles Auswirkungen. Somit ist eine ADR, also eine Architecture Decision Record, notwendig, weil das direkt eine Systemveränderung aussieht, und die benötigt eine Freigabe. Dafür hast du Architecture Boards oder was auch immer. So, diese Freigabe löst danach erst die Implementierung aus und dann geht es erst in den Betrieb. Das ist eigentlich keine Rocket Science, was ich hier erzähle. Das ist etwas, ein Standard, der sich etabliert hat, und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass dieser Prozess einfach notwendig ist, um im Endeffekt nicht in diese Fallen zu tappen. Ah, ich habe eine geile AI, lass uns sofort umsetzen, und wir gehen gleich mit dieser Umsetzung live, ohne das zu testen. Beziehungsweise mit was testen wir das eigentlich? Somit jede dieser Phasen beantwortet einfach verschiedene Fragen, und genau dadurch entstehen halt am Ende eine Lösung, die nicht nur funktioniert, sondern, und das ist ganz, ganz wichtig, der Satz, sondern auch dauerhaft betrieben werden kann. Du willst es ja nicht gleich wieder abdrehen. So, aber leider wird Governance aber noch immer auf ein einziges Thema reduziert. Kapitel 3. Governance ist weit mehr als Security. Ja, das könnte ich mal einfach stehen lassen und zu Kapitel 4 springen. Aber Security ist halt ein Bestandteil von Governance. Und deswegen ist halt Governance deutlich mehr, als was man eigentlich denkt. Wenn ich mit Organisationen über AI und Governance spreche, dann dreht sich das Gespräch fast ausschließlich, und das ist echt spannend, um Datenschutz und regulatorischen Themen oder irgendwelche Informationssicherheiten. Natürlich sind es beide wichtige Themen, und das muss man natürlich mit einbauen und besprechen, aber es ist ja eigentlich nur ein Mini-Teil. Meine Governance bedeutet ja für mich viel mehr. Und gerade im AI-Kontext habe ich etwas Wichtiges drin, ich muss sie halt wirklich dauerhaft steuerbar machen. Bei manchen anderen Architekturbereichen ist die Steuerbarkeit gar nicht notwendig, weil sie definiert ist durch den Betrieb automatisch und da muss nicht viel gesteuert werden. Ich sage nur als Beispiel einer SaaS-Plattform, die hat halt ihren Lebenszyklus oder auch irgendeiner On-Premise-Plattform, die ich einkaufe, die haben auch ihren Lebenszyklus. Die Steuerbarkeit dahinter ist einfach klar definiert. Ich habe dazu eigentlich standardisierte Methoden, da muss ich nicht viel eingreifen. Oder ich weiß, wie ich damit schnell umgehe und eingreife. Bei AI ist es aber ein bisschen schlechter oder schlimmer, weil sich diese Technologie zu schnell gerade verändert. Genau. Aber was fehlt noch in meiner Auflistung? Ich habe ja über diese zwei Themen gesprochen. Was mir vor allem halt immer fehlt in der Governance, sind halt bezüglich Steuerbarkeit. Ich muss steuern können, den Business Value. Der verändert sich nebenbei. Der ist einmal definiert worden, alles schön und gut. Was ist der Mehrwert dahinter? Aber das kann sich auch verändern durch Erweiterungen nebenbei. Es kann sich auch verschlechtern. Das ist auch noch ein Thema. Das heißt ja nicht nur, dass die Idee jetzt, die ist jetzt gut, dann fangen wir die Implementierung an, dann ist das Ding in Betrieb und dann kommen wir eigentlich drauf über die Zeit, dass eigentlich diese Implementierung, die ich da gemacht habe, die ich da voll automatisiert habe, eigentlich genau das Gegenteil auslöst und nicht mehr diesen Business Value liefert. Deswegen ist das Monitoring dahinter immer wichtig. Ich muss auch dauerhaft meine Kosten steuern können. Der AI-TCO muss berechnet werden. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen in der Folge. Nachschauen hier. Die 25. Und Verantwortlichkeiten müssen gesetzt sein. Da kommt dann als nächster Schritt auch was, diese Steuerbarkeit der Data Ownership. Also ich habe ja in dem Fall, schiebe ich Daten ja rein. Ah, check. Und es kommen Daten raus. Das können natürlich aber jetzt neue Data Entities sein. Dementsprechend muss die Data Ownership, der Master, gesetzt werden. Aber vor allem auch diese Data Ownerships müssen informiert werden, weil ich ja ihre Daten ja verändere oder ihre Datenentitäten. Es hat einen extremen Einfluss auf unsere Enterprise-Architektur, die Solution-Architektur, von der brauchen wir jetzt gar nicht reden, das haben wir in der letzten Folge ausführlich definiert. Die Standard und Prinzipien, speziell in der letzten habe ich das ja auch ein bisschen ausformuliert. Also ein Standard oder ein Prinzip könnte einfach lauten, genau das, dass das Modell austauschbar sein muss. Also dass ich jederzeit zwischen Gemini und ChatGPT wechseln kann. Alle anderen, die gesamte Lösung rumherum muss weiterhin fungieren oder funktionieren. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann darf das Ding niemals live gehen. Und das sind im Endeffekt Absicherungen. Absicherungen von Worst-Case-Szenarios. Und ich bin der Meinung, das muss man in so vielen Bereichen immer wieder machen, denn wenn es dann schief geht, habe ich keine Idee. Dann kommt diese Idee erst viel später und falsch. Oder ich habe halt einfach dann keine Ahnung mehr. Das passiert auch, ich habe keine Optionen mehr. So, Monitoring habe ich ja auch in der letzten Folge auch wieder angesprochen, wie wichtig das ist in der Steuerung. Das ist eigentlich der einzige Mittel, die Steuerung im Betrieb aufrechtzuerhalten. Wie soll es das sonst überwachen? Compliance haben wir auch schon gesprochen. Die Vendor-Strategie. Was für eine Strategie brauchst du da großartig? Aber natürlich sind das diese Szenarios, was ist wenn und welche verfolge ich eigentlich hauptsächlich? Ja, wenn wir uns ehrlich sind, dann verbindet eigentlich Governance eigentlich alle Themen, nicht wahr? Über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben. Das ist also eigentlich, also hier jetzt rede, ist das eigentlich kein zusätzliches Artefakt. Es ist der Rahmen, der einfach alles verbindet. Und wenn wir uns jetzt wieder mal ein Beispiel widmen, unserem AI-Agent mit einem Customer Service. Die Security beantwortet vielleicht, welche Daten verarbeitet werden dürfen, check. Aber wir aus der Enterprise-Agentur durch die Governance beantworten zusätzlich noch ein paar andere Themen halt, wer genehmigt diesen Agent, wer zahlt denn eigentlich, wer überwacht den Ganzen, wer misst eigentlich den Erfolg und Misserfolg aus dem Business Value, wer entscheidet über Änderungen und wann wird der Agent wieder abgeschaltet. Das ist Teil des Lebenszyklus und das ist auch Lifecycle Management, sollte man nicht vergessen für diese Lösungen. Und erst wenn all diese Fragen beantwortet sind, wird aus einer technischen Lösung eine Unternehmenslösung. Und genau deshalb bin ich halt überzeugt, dass eine gute Governance Unternehmen nicht ausbremst, sondern ganz im Gegenteil. Es bewirkt etwas. Kapitel 4. Gute Governance beschleunigt Entscheidungen und es bremst halt nicht aus, Leute. Ganz wichtig. Gute Governance macht halt Innovationen überhaupt erst steuerbar und ermöglicht einen langfristigen Betrieb. Ich höre halt einfach immer sehr häufig, ja, wenn wir diese Regeln einführen, dann macht alles langsamer. Leute, das sind keine Regeln, das sind einfach Leitsätze und ihr haltet euch an diese Leitsätze, weil damit seid ihr abgesichert, weil dann funktioniert das auch über die Zeit. Schlechte Governance macht halt langsam, das ist schon klar. Aber wenn niemand weiß, wer entscheidet, aber wenn niemand weiß, welche Regeln es gibt und welche definiert sind und was erlaubt ist und was nicht, dann hast spätestens bei der Solution und bei der Entwicklung haut es dich sowieso erst auf. Das ist überall durch, das hat gar nichts mit AI zu tun, das ist überall das Gleiche. Und bei AI hast du einfach einen Multiplikator mit drinnen. Der holt dich so schnell ein, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und ich habe dieses Beispiel schon mal mehrfach jetzt auch schon erwähnt, halt, wenn zwei Bereiche halt anfangen, irgendwelche Agents zu implementieren. Am Schluss kommen immer die gleichen Fragen zurück und Diskussionen. Wir reden danach über die Sicherheit, wir reden überall über die Architektur nochmal, wir reden über die Freigaben, wir reden über die Kosten, wir reden. Und das brauchst du nicht, ehrlich gesagt. Wenn du dich auch an meine Empfehlung ein bisschen haltest oder beziehungsweise anlehnst und danach erweiterst, das ist auch vielleicht nochmal wichtig. Ich bin keine eierlegende Wollmilchsau hier und weiß alles. Ich weiß aber nur, wie man solche Prinzipien und Governance aufstellt. Ich denke mal, in jedem Unternehmen muss es nochmal angefeilt, angepasst werden. 1:1 Anlehnungen sollte man stetig vermeiden. Dennoch, das Grundprinzip ist auch nichts Neues. Das kannst du auch zu jedem Covid ablesen. Und ich habe es halt nur ein bisschen verfeinert und umgesetzt halt für den Bedarf an der Stelle. Wenn Unternehmen das einfach mal kapieren, dass Governance nicht einengt, sondern dich beschleunigt über die Zeit, dann haben wir die volle Wertschöpfung endlich erreicht. Und das bringt mich zu Kapitel 5. AI Governance verbindet halt Business und Architektur. Wir wollen AI nicht dokumentieren. Ich habe keinen Bock eigentlich darauf. Meine Dokumentationen sind am Schluss eigentlich nur zwei Dokumente. Das eine, der Demand, der gestellt worden ist, der bewertet worden ist und priorisiert worden ist. Und dann natürlich die ADR, die Architect Decision Record, der das dann nachher ausformuliert. Das reicht mir schon für meine Dokumentation. Der Rest ist dann Software-Dokumentation und hat nichts mit EM zu tun. Deswegen ist es diese Dokumentationsidee, die was viel im Kopf ist, die existiert ja gar nicht. Am Schluss wollen wir eigentlich mit diesen Elementen, die wir da positionieren, ja die Steuerbarkeit erlauben. Wenn ich mir nun unsere gesamte Serie hier nochmal in den Mittelpunkt hole, was wir hier gesprochen haben, oder ich, vor allem ist ja kein anderer hier in dem Raum, dann baut eigentlich jede Folge auf das Vorige auf. Ich hoffe, das ist so ein bisschen rübergekommen. Wir haben halt am Anfang begonnen mit dem Business. Dann haben wir über die Kosten gesprochen, dann haben wir über den Demand gesprochen. Nehmen wir diesen Business Case, das war Teil vom AI-TCO und davor haben wir über Capabilities gesprochen, deswegen hat es recht gut gepasst. Wie auch immer, wir haben danach über AI-Demand gesprochen. Ich finde die Folge immer sehr, die hat noch immer so einen extremen eigenen Charakter und spiegelt eigentlich genau das ab, was das Allerwichtigste ist von allem. Dann haben wir ein bisschen über die die Enterprise-Architektur-Perspektive dahinter. Und natürlich die Solutioning, wie baut man sowas auf? Auch eine Folge, wo ich sehr viel Herzblut jetzt reingesteckt habe, weil da sehr viele Emotionen von mir hochgekommen sind, wie wichtig einfach ist danach in der Umsetzung. Und heute reden wir halt über Governance. Vielleicht wird jetzt auch deutlich, warum ich diese Reihenfolge bewusst so gewählt habe und nicht angefangen jetzt mit der Governance. Hätte ich machen können, aber dann hättest du den Kontext wahrscheinlich ein bisschen falsch gesehen. Denn die Governance, die steht nicht über dieses Thema, sondern wir verbinden das eigentlich damit. Und Business entscheidet am Schluss ja über den Nutzen und ERM beschreibt den Rahmen dahinter. Die Solutioning entwickelt die Lösungen und Governance sorgt dafür, dass halt die Entscheidungen darauf zusammenpassen. Und für mich entsteht daraus etwas, das sehr viele im Unternehmen heute gar nicht besitzen. Und zwar nenne ich das Ganze jetzt einfach mal ein echtes AI Operating Model. Ich glaube, diesen Term gibt es noch gar nicht. Mit, das ist das Patent jetzt in der Folge da. Scherz. Aber als ein Betriebsmodell, mit dem AI nicht als Experiment funktioniert, sondern als festes Bestandteil der Organisation. Und so soll es gesehen werden und nicht so ein bisschen, lassen uns mal ein bisschen einen Case ausprobieren und schauen mal, was funktioniert und was nicht. Wenn morgen ein neuer Case entsteht, dann sollte man niemand überlegen, wer entscheidet, wer bewertet und so weiter. Diese Antworten, die sollten natürlich bis dahin schon lange existieren und dann kann auch das Unternehmen sich auf die Sachen konzentrieren, um was es dann wirklich geht. Und zwar, genau, Business Value schaffen, das ist der einzige Grund, warum wir das Ganze hier machen. Genau deshalb möchte ich, dass diese AI-Serie mit einer letzten Botschaft abschließe. Dam, 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 dam. Vor 5 Folgen haben wir mit einer einfachen Frage begonnen, wenn ich mich recht entsinne und das hier auch richtig notiert habe. Warum funktioniert AI wirtschaftlich eigentlich völlig anders als klassische Software? Seitdem haben wir Schritt für Schritt eine vollständige, und ich denke mal, die ist ein bisschen sehr überlang geworden. Manche Folgen haben Überlänge mal wieder bekommen. Wenn ich da auf meine Liste schaue, das sind doch schon alle über 30 und 40 Minuten Folgen. Und du siehst auch, warum. Es ist mir einfach wichtig. Es ist wichtig, dass du das Verständnis hast, diese Reise, die wir gemacht haben von dem Business Value, dem AI-TCO, der noch bei Weitem nicht dort ist, wo es am Schluss wahrscheinlich hinlaufen wird. Über den AI-Demand, dieses Eintüten von Ideen zu der Umsetzung und Priorisierung, über die ERM in die Solution-Architektur und heute sind wir bei der Governance angekommen. Vielleicht ist dabei aufgefallen, dass wir erstaunlich wenig über einzelne Modelle gesprochen haben. Ich glaube, in jedem anderen Podcast wirst du mehr lernen über die Modelle als jemals in meinem Podcast. Aber das ist ja auch nicht unser Ziel oder mein Ziel gewesen. Natürlich musste ich ein bisschen was über ChatGPT und Claude und Gemini erzählen, obwohl ich diese ganzen Vendoren eigentlich nicht einmal ansatzweise erzählen wollte. Es war mir aber trotzdem wichtig, dass du ein bisschen den Umstand dahinter verstehst, warum diese Governance-Regelung, diese Modelle auszutauschen, so wichtig ist. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, aber im Grunde genommen ist nichts anderes, schieb Daten rein, dann kommen Daten raus. So, die ganze Architektur rumherum, die kann ich darauf aufbauen. Wichtig ist nur, dass ich das, was ich da schaffe, auch wieder austauschen kann. Und natürlich werden diese Modelle immer besser und die Kosten werden sich hoffentlich auch an einer Stelle wieder reduzieren. Aber was auf jeden Fall kommen wird, und das haben wir ja auch gesehen mit chinesischen Modellen, mit DeepSeek und so, die kommen auf einmal wupp raus und nehmen einfach Marktanteil von bestehenden weg. Und wenn das eine mal auf einmal verschwindet, was bleibt dann in deiner Organisation? Ein Loch. Und das Loch will ich halt nicht, dass du das hast. Ja, ich ergebe dir einfach die Möglichkeit ein bisschen in die Hand, das besser zu steuern. Das ist ja am Schluss ja auch deine Architektur und es sind deine Daten. Okay, vielleicht nicht deine, aber die Unternehmensdaten. Und das ist aber deine Entscheidung und bist Teil der Entscheidungsgremium an der Stelle. Und genau deshalb ist halt die AI-Governance für mich kein zusätzliches Framework. Sie ist die Fähigkeit eines Unternehmens, AI dauerhaft wirtschaftlich, sicher und vor allem steuerbar einzusetzen. Und somit sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt und auch leider auch schon am Ende unserer AI-Serie. Ich hoffe, die Folge hat dir nicht nur neue Technologien gezeigt, sondern vor allem eine andere Perspektive darauf gegeben. wie gerade Enterprise-Architektur Unternehmen dabei unterstützen kann, AI erfolgreich einzusetzen. Ja, wie geht's weiter? In der nächsten Folge verlassen wir natürlich oder wahrscheinlich das AI-Thema wieder ein Stück weit und widmen uns einem neuen Schwerpunkt rund um die Enterprise-Architekturwelt, die ja fast unendliche Weiten hat, wie man das so schön in Star Trek früher gesagt hat. Ich freue mich natürlich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Vielleicht mal so ein paar Ideen, die ich im Kopf habe. Ich habe es in der Folge und auch in der vorigen Folge gemerkt, wie ich über die Rollen gesprochen habe. Welche Rollen gibt es eigentlich in einem Unternehmen, gerade in der Architektur? Wie spielen sie zueinander? Welche Modelle gibt es denn dahinter, um das aufzubauen? Was für Methoden kann ich anwenden? Das könnte vielleicht ein Thema sein. Ein anderes Thema, was noch auf meiner Roadmap steht, ist etwas, was allgemein Architektur und Organisation, also Operation Models, habe ich noch auf meiner langen Liste. Da geht es auch viel um Entscheidungsstrukturen und gerade was KPIs angeht, habe ich auch noch jede Menge in petto. Darüber könnte man, glaube ich, sogar 2 Monate reden. Wir haben aber nur mehr jetzt ist ja August ja zu Ende, den September, Oktober und November und Dezember, da kommen dann auch die Christmas Time. Somit sind noch 3 volle inhaltliche Monate in Planung und dann haben wir schon einen Jahresrückblick, wo ich noch ein paar coole Sachen mit einbauen werde. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Warum ich das auch alles erzähle, ist vielleicht noch ein anderer Hintergedanke oder Hintergrund. Ich wurde letztens auch gefragt, wiederum, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, warum ich da so viel Zeit investiere. Mir ist es einfach wichtig, dass gerade Architektur in Unternehmen einfach besser getragen wird. Und ich finde einfach, wenn mehr Architekten wie ich auch über das sprechen, dann wird das auch viel ernster genommen und nicht als nice to have. Und Enterprise-Architekten sind gerade in Großunternehmen meistens immer die, ich sag mal, in so einem Elfenbeinturm gefangen, weil sie auch kein Stimmrecht haben. Und wenn, dann gibt es natürlich gute Sprecher dazu, aber die machen dann operativ sehr wenig. Und ich probiere noch immer, so die Hand im Feuer zu halten und zu schauen, wann es mal wirklich wehtut, um danach dahinter strukturelle Maßnahmen besser setzen zu können für meine Projekte und Kunden. Ja, ich habe noch immer sehr viel Spaß daran. Ich werde weitermachen. Im Podcast wird es auf jeden Fall bis Ende des Jahres weiterhin geben. Für nächstes Jahr gibt es auch schon wieder weitere Ideen, den auszubauen und zu verbessern. Bis dahin, Servus und Baba und bis auf bald.